Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Schön, dass Sie dabei sind. Heute und morgen schauen wir in der Weltzeit auf die Beziehung zwischen Europa und China. Wobei, das sofort als Einschub, es ein Europa nicht gibt bei diesem Thema, denn Europa ist in der Frage, China wirtschaftlich reinlassen oder nicht, gespalten. Während ich mich heute dem europäischen Teil unseres Doppelschlags widme, beschäftigt sich mein Kollege André Zanto morgen mit China und deren Interessen in Europa. Mit Griechenland fing es an. 2016 kaufte China den Containerhafen Piräus, der ein paar Kilometer entfernt von Athen am Saronischen Golf liegt. Durch den Verkauf sollten tausende Griechen Arbeit finden, die sie dringend brauchten. Davon ist mittlerweile nicht mehr die Rede. Dafür umso mehr von der neuen Seidenstraße, bei der der Hafen Piräus eine wichtige Rolle spielen sollte. Michael Lehmann darüber, wer hier wem nutzt.
Noch gibt es in Athen oder in Thessaloniki kein Chinatown, doch das könnte in 10 Jahren mal anders sein, sagt der Athener Immobilienmakler Sotiris Furtalakis.
Yeah, we see that the real estate market is going better and better every month. It's like someone has pushed the green button and says, come and invest in Greece.
Der Immobilienmarkt entwickle sich immer besser, sagt der Athener Makler. Es scheine fast so, als ob da jemand auf den Knopf mit der Aufschrift gedrückt habe, kommt und investiert kräftig in Griechenland. Die 29-jährige Chinesin Lian Wenmin hat Anfang des Jahres im Athener Stadtteil Moscato 2 Wohnungen gekauft. Sie hat sich über dieses Immobiliengeschäft, das für sie als Unternehmerin wichtige goldene Visum für Europa erkauft. Wenmin ist eine der jungen, erfolgreichen Chinesen, die beim Projekt Neue Seidenstraße sehr selbstbewusst in Europa investieren wollen. Mit dem goldenen Visum bekomme ich nach meinem Immobilienkauf die schriftliche Erlaubnis, 26 Schengen-Länder frei bereisen zu dürfen. Das ist sehr angenehm für mich.
I can travel to 26 Schengen countries. Very convenient.
Zwischen 2010 und 2015, als die reicheren Geldgeberländer Europas mit Griechenland im Clinch waren, um neue Geldspritzen und Reformprogramme, da witterten chinesische Großbanken ihre Chance. Günstige Milliardenhilfsgelder aus Peking hätten Griechenland ein Stück weit herauslösen können aus dem alten Europa. Doch die Taktik der Chinesen ging nicht auf. Am Ende blieb Griechenland im Euroraum. Allerdings konnte die 2015 gewählte griechische Regierung der Schaumoffensive aus Peking nicht ganz widerstehen. Letztes Jahr unterzeichnete der damalige griechische Außenminister Kotsias in Peking mit seinem chinesischen Amtskollegen ein Abkommen, das anderen europäischen Ländern gar nicht gefiel. Der wichtigste Punkt ist, dass wir 2 Länder, 2 Menschen, 2 Minister sind, die sich einander vertrauen. Wir arbeiten bestens zusammen. Und das Zweite ist die Wirtschaft. Wir Griechen müssen viel von China lernen. Ein wenig schüchtern klang das beim griechischen Außenminister im vergangenen Sommer. Der chinesische Amtskollege verriet in seinem Statement zum chinesisch-griechischen Memorandum of Understanding schon deutlich mehr über die Absichten dahinter. China bleibt bei seiner Offenheit und Transparenz in Sachen Seidenstraßenprojekt. Wir bilden keine Clique und möchten keine Hinterzimmergeschäfte. Entwickelte Länder und Entwicklungsländer sind gleichberechtigt beim Aufbau unseres neuen Handelsgürtels. In einer Zeit, in der Unilateralismus und Protektionismus zunehmen, ist der Aufbau der neuen Seidenstraße ein Zeichen, dass wir uns zu Multilateralismus verpflichten. Ein deutlicher Wink des chinesischen Außenministers auch im Handelskrieg mit den USA nach dem Motto, China holt sich in Europa einen Teil des Kuchens, den es in den USA möglicherweise nicht mehr bekommt. Jens Bastian berät als deutscher Finanz- und Wirtschaftsberater von Griechenland aus inzwischen auch viele chinesische Kunden.
Es ist erkennbar, dass es kaum Kritik an chinesischen Aktivitäten in Griechenland gibt. Ganz im Unterschied zur öffentlichen Diskussion zum Beispiel chinesischer Investitionen in Deutschland. Das zeigt sich auch darin, dass es eine Art große Koalition zwischen Regierung und Oppositionsparteien in Athener Parlament gibt, mit Blick auf chinesische Investitionen heute und in den kommenden Jahren.
In diesem Frühjahr allerdings lieferte Griechenland den Beweis, dass es sich von China offiziell als Entwicklungsland tituliert, auch selbstbewusst gegen schnelle Investitionen aus Fernost entscheiden kann. COSCO, der mächtige chinesische Schifffahrtskonzern, hätte nach dem erfolgreichen Privatisierungsprojekt im Hafen von Piräus gerne ein weiteres milliardenschweres Geschäft in Piräus umgesetzt. Möglichst schnell sollte es gehen. Aus alten Fabrikhallen hätten Hotels und touristische Infrastruktur entstehen können. Doch der staatliche und griechische Archäologische Rat hat genau dieses Gelände zum archäologischen Gebiet erklärt, auf dem COSCO gerne schnell chinesische Investitionen aufgebaut hätte. Die Opposition im Athener Parlament sprach von einem neuen Versteckspiel der Syriza-Partei und kritisierte einmal mehr die griechische Regierung für ihre mutmaßliche Blockadehaltung gegenüber wichtigen Privatisierungsprojekten. Andere Stimmen, auch in Brüssel, sehen darin die Einsicht in Athen, dass das weiter wirtschaftlich notleidende Griechenland nicht mehr nur der schnelle Spielball im Kampf um Macht und Einfluss Pekings sein will. Athen hat längst erkannt, dass der so wichtige und lukrative schnelle Handelsweg vom Mittelmeer bei Piräus in Richtung Balkan und Nordeuropa wertvoll ist. Der griechische Anteil daran, so scheint es, soll nicht unter Wert gehandelt werden.
So viel zu dem Wunsch der Griechen. Ob Peking da mitspielt, darüber wollte unser Korrespondent Michael Lehmann lieber nicht spekulieren. Dass es auch willige Europäer außerhalb der Europäischen Union gibt, die mit China zusammenarbeiten wollen, zeigt sich im ehemaligen Jugoslawien. So hofft Serbien, aber nicht nur Serbien, durch Chinas Investitionen in die Infrastruktur auf wirtschaftlichen Aufschwung. Dass diese Kredite auch zu Abhängigkeit führen, sehen die Serben so nicht, wie Serjan Govedarica herausfand.
Das chinesische Einkaufszentrum im Block 70 der Plattenbausiedlung Neubelgrad im Nordwesten der serbischen Hauptstadt. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Vom Bonbon bis zum Bauwerkzeug zu günstigen Preisen. Dieser Mann ist oft hier zum Einkaufen. Ich bin sehr zufrieden, das sind gute Menschen. Ich fände es sehr gut, wenn wir mit den Chinesen gute Partner und Freunde wären, geschäftlich, aber auch in anderen Bereichen. Sie sind ein sehr kommunikatives Volk, rechtschaffen und ehrlich. Es gibt keine besseren Freunde. Was im Einkaufszentrum im Kleinen funktioniert, wenden die Chinesen auch im ganz großen Geschäft an. In Belgrad bauten chinesische Firmen eine Donaubrücke und woanders Autobahnstrecken. Sie übernahmen ein marodes Stahlwerk und eine unrentable Kupfermine. Und zurzeit modernisieren sie eine Eisenbahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest. Insgesamt flossen Schätzungen zufolge bislang rund 2 Milliarden Euro in den Balkanstaat. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić unterstreicht immer wieder, wie gut die Beziehungen seines Landes zur Weltmacht China sind.
Dass unser kleines Land so geehrt wurde, ist hervorragend. Bei den Chinesen gilt die Regel, dass es keine Umarmungen und Küsse gibt. Ich selbst bin auch ein Mensch, der das nicht oft macht, außer mit Menschen, mit denen ich ein äußerst enges Verhältnis habe. Ich habe auf die Reaktion des Präsidenten Xi Jinping gewartet. Er hat mehrmals eine Art Halbumarmung gemacht, was er äußerst selten tut, und das bedeutet, dass er Serbien und uns sehr respektiert. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich und sehr stolz.
Auf dem Balkan investiert China Milliarden, vor allem in den Ausbau der oft maroden Infrastruktur, mit dem Ziel, einen schnellen und kostengünstigen Transport von Waren und Dienstleistungen aus China in den Westen Europas zu ermöglichen. Man spricht bereits von der neuen Seidenstraße. Florian Bieber ist Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Uni Graz. Aus seiner Sicht ist am Engagement Chinas in der Region grundsätzlich nichts auszusetzen.
Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie China in die Erneuerung des Eisenbahnnetzwerkes zwischen Athen und Budapest investiert, und das natürlich bedeutet für Serbien und für auch Nordmazedonien, ist das durchaus positiv. Das heißt, das sind Infrastrukturprojekte, die vernachlässigt wurden und wo es keine anderen Mittel gab. Da ist sicherlich ein externes Engagement von einem strategischen Partner wie China sehr, sehr produktiv.
Doch es gibt auch Schattenseiten, sagt Florian Bieber. So seien Details der Geschäfte, die chinesische Unternehmen in Serbien abschließen, kaum nachvollziehbar.
Das Problem ist halt oftmals die fehlende Transparenz dieser Arrangements, wo man nicht genau weiß, was sind genau die Voraussetzungen. Oft sind diese Verträge eben nicht öffentlich zugänglich. Es gibt wenig Möglichkeiten, da Einblick zu haben. Und das alleine ist schon besorgniserregend. China passt sich den Gegebenheiten an. Wenn China in der Europäischen Union investiert, dann ist es oft transparenter, einfach weil es so transparenter sein muss. Und es ist dann leichter, eben in Ländern des Westbalkans zu investieren, möglicherweise mit eher undurchsichtigen Strukturen und wo lokale Akteure das auch für ihre eigenen Interessen nutzen.
In diese Kerbe schlägt auch Ivana Pavlovic. Sie ist Journalistin bei der Nova Economia, einer Wirtschaftszeitschrift aus Belgrad.
Das sind keine echten kommerziellen Deals, bei denen die serbische Regierung in einer Ausschreibung kundgetan hat, dass sie beispielsweise eine Straße bauen will und Interessierte dazu aufgerufen hat, ein Angebot vorzulegen für den Kilometerpreis und für die Finanzierungsbedingungen. So werden wir niemals erfahren, wie viel der Kilometer einer Bahnstrecke oder einer Autobahn gekostet hätte, wenn dieses Geschäft öffentlich ausgeschrieben worden wäre und mehrere Unternehmen Angebote abgegeben hätten.
Im Mai besuchte der serbische Präsident Vučić die Baustelle einer Autobahnbrücke bei Belgrad, die ein chinesisches Unternehmen baut.
Ich bin unseren chinesischen Freunden dankbar, dass sie uns immer günstigste Bedingungen bieten. Ich danke euch für alles. Viele lachten früher über mich in Serbien, aber jetzt nicht mehr. Und ich werde mich deshalb nochmal bei Präsident Xi Jinping und der gesamten Staatsführung bedanken.
Wirtschaftsjournalistin Ivana Pavlovic bemängelt, dass die serbische Regierung immer wieder von chinesischen Investitionen spricht. Aus ihrer Sicht sei das eine Erzählung, die nicht ganz stimme.
Es gibt immer noch keine Investitionen. Der Großteil der realisierten, begonnenen und verabredeten Geschäfte mit chinesischen Unternehmen sind Kredite, die von den Bürgern Serbiens zurückgezahlt werden müssen. Niemand kann das genau beziffern, aber wir reden von mehreren Milliarden Euro. Die ersten Auswirkungen dieser Kredite auf die öffentlichen Finanzen und das Budget der Bürger werden wir erst nach einigen Jahren sehen können, wenn die Rückzahlung dieser Kredite beginnt.
Im chinesischen Einkaufszentrum in Neubelgrad sucht eine ältere Dame nach einem Moskitonetz. Sie komme nicht so häufig hierher, aber das, was sie sucht, sei woanders nicht zu bekommen. Vom Engagement Chinas in Serbien ist sie nicht begeistert.
Sie investieren für sich und nicht für uns. Wir sind momentan ein interessanter Markt für sie. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber meine Nichte arbeitet bei einem Chinesen für umgerechnet 190 Euro im Monat und hat alle zwei Wochen einen Tag frei. Sklaverei ist das. Das, was man so hört, ist mit Vorsicht zu genießen. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was wirklich läuft.
Es ist die letzte ökonomische Chance, die China den Serben bietet. So zumindest sehen die Serben es, wie Serjan Govedarica feststellen musste. Italien, das dritte Beispiel eines willigen Europäers in der heutigen Weltzeit über China und Europa. Italien ist das erste G7-Land, das sich an der Seidenstraße beteiligen will. Die neuen Häfen und Zuglinien, die dadurch entstehen sollen, liegen für China an einer strategisch günstigen Lage im Mittelmeer. Italiens Regierung will daraus den Handel Richtung Asien anstoßen und so wieder an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Das zumindest weiß Nikolaus Nützel zu berichten.
Alla presenza del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, e del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, ha inizio la cerimonia di firma.
Es herrschte eine festliche Atmosphäre, als Ende März Chinas Staatschef Xi Jinping gemeinsam mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte die Unterzeichnung von insgesamt 29 Vereinbarungen begleitete. Tatsächlich unterschrieben wurden die Abkommen von verschiedenen Regierungsvertretern beider Seiten, was der Zeremonie zumindest optisch zusätzliches Gewicht verlieh. Als geistiger Vater des Abkommens gilt vor allem der italienische Wirtschaftsstaatssekretär Michele Geraci. Ich denke, dass unsere Partner zufrieden sein sollten, dass Italien, auch wenn das vielleicht überraschend und neu sein mag, ein wenig eine Führungsrolle in Europa einnimmt. Wobei es etwas in die Irre führt zu sagen, Italien habe bei den Wirtschaftskontakten mit China eine Führungsrolle. Es gibt zwar schon lange wirtschaftliche Verflechtungen zwischen beiden Ländern. Chinesische Staatsunternehmen investieren bereits seit vielen Jahren Milliardensummen quer durch alle Branchen der italienischen Wirtschaft. Von Industriefirmen wie dem Reifenhersteller Pirelli über Versicherungsunternehmen wie Generali bis hin zu Fußballclubs wie Inter Mailand. Nach einer Auflistung des Mercator Institutes for China Studies summieren sich die chinesischen Investitionen in Italien in den vergangenen 10 Jahren auf gut 15 Milliarden Euro. Gleichzeitig seien nach Großbritannien aber fast 47 Milliarden Euro geflossen und nach Deutschland immerhin gut 22 Milliarden, heißt es in der Zusammenfassung. Auch deshalb versteht der italienische Regierungsvertreter Michele Geraci nicht, warum seinem Land ein Vorpreschen vorgeworfen wird. Vielmehr habe Italien etwas nachzuholen, wenn jetzt, wie es heißt, durch die neuen Vereinbarungen Geschäfte mit einem Volumen von bis zu 20 Milliarden Euro angestoßen werden könnten. Und auch Warnungen, vor allem aus Deutschland und Frankreich, China könnte Italien sozusagen als Brückenkopf nutzen, um sich noch stärker in Europa zu etablieren, hält er für unbegründet. Wir achten darauf, die nationale Sicherheit zu schützen, auch strategische Interessen. Deshalb müssen andere befreundete Länder in Europa keine Sorge haben, dass Italien zum Einfallstor wird, das dazu verwendet wird, um in andere europäische Länder einzudringen. Nicht nur die Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und der stramm rechten Lega sieht keinen Grund, sich über einen wachsenden wirtschaftlichen Einfluss Chinas Sorgen zu machen. Auch der Ökonom Pier Carlo Padoan, der nach verschiedenen Spitzenposten beim Internationalen Währungsfonds und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vergangenes Jahr für die linksliberale Partito Democratico ins Parlament gewählt wurde, hat keine großen Bedenken gegen die Annäherung. Der Einfluss Chinas in Europa ist in Ordnung, wenn die hiesigen Interessen beachtet werden, also wenn italienische Firmen Geschäfte in China machen wollen, was aber manchmal gar nicht der Fall ist. Tatsächlich bleiben italienische Firmen bei ihren Exporten nach China weit hinter der Konkurrenz etwa aus Deutschland zurück. Vergangenes Jahr summierten sich die italienischen Verkäufe in China auf rund 19 Milliarden Euro. Deutschland hat mit rund 100 Milliarden einen 5-mal höheren Wert erzielt. Gemessen an der unterschiedlichen Wirtschaftsstärke der beiden Länder übertreffen die Exporte deutscher Firmen nach China die der italienischen Konkurrenz immer noch um weit mehr als das Doppelte. Auch deshalb findet Italiens Wirtschaftsstaatssekretär Michele Geraci, sein Land habe noch einiges aufzuholen. Bei einer ersten Bilanz der Vereinbarungen zur neuen Seidenstraße betont er, dass China dabei keineswegs die Bedingungen diktiere, was er diesmal gerne auf Englisch sagt. Es gibt keine wirklichen Forderungen von der chinesischen Seite. Tatsächlich ist hier in Italien die Einschätzung, dass China näher an europäische Standards herangebracht worden ist, bei Themen wie Wettbewerbsbedingungen oder Klimawandel. Und deswegen denke ich, wir haben gute Arbeit dabei geleistet, China auf europäische Standards zu bringen. Was der italienische Regierungsvertreter genau damit meint, dass China durch die Vereinbarungen mit Italien näher an europäische Standards heranrücke, bleibt allerdings etwas im Ungefähren. Auch dazu, wie sehr Italien im Einzelnen vom Austausch mit China profitiert, zumal seit der Unterzeichnung von 29 neuen Abkommen vor gut 3 Monaten, dazu gibt es aus dem italienischen Wirtschaftsministerium noch keine genaueren Angaben.
Italien, Serbien und Griechenland. 3 Beispiele von willigen Europäern, die mit China Geschäfte machen. Sie sind in Europa in der Minderheit. Warum ist das so? Und warum fürchtet die Mehrheit der europäischen Länder den Einfluss Chinas? Ich bin verbunden mit Martin Winter. Er war viele Jahre Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, sehr lange davon auch in Brüssel. Und er schreibt momentan an seinem neuen Buch über die EU und China. Hallo nach Wien, Herr Winter.
Ja, schönen guten Tag.
Warum reagiert Europa so zweigeteilt auf die Angebote Chinas? Gibt es da unterschiedliche Interessen?
Es hat immer unterschiedliche Interessen gegeben. Die großen Länder, die Industriestaaten wie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die ja noch dazugehören, verfolgen ihre eigene Politik, was China angeht, weil es um ihre Geschäfte mit dem chinesischen Markt geht und weil es um chinesische Großinvestitionen in ihren Ländern geht. Die kleinen Länder sind so ein bisschen, man könnte sagen, hinten runtergefallen bei diesen Geschäftsbeziehungen, weil sie für China nicht so sehr interessant sind. Das heißt, das ist die eine Ebene der Spaltung in der Europäischen Union, die ist rein ökonomisch begründet. Die zweite ist die, dass in manchen Ländern der Europäischen Union, vor allem in osteuropäischen oder mitteleuropäischen, sagen wir mal so, die Vorbehalte gegen autokratische Systeme eher geringer sind. Also wenn Sie Ungarn nehmen, Orban, oder wenn Sie nach Serbien gucken, aber inzwischen leider auch nach Italien schauen, dann werden Sie sehen, dass da die Auseinandersetzungen mit China, sagen wir mal, auf der Ebene der politischen Ebene und der Menschenrechtsebene doch eher zurückhaltend ist.
Sie erwähnten Serbien und Italien in einem Atemzug. Das eine ist innerhalb der EU, das andere ist außerhalb der EU. Macht das einen Unterschied auch nochmal?
Es macht eigentlich keinen so ganz großen Unterschied, denn man muss davon ausgehen, dass Serbien ja zum Pool der möglichen zukünftigen EU-Mitglieder gehört. China ist da sehr aktiv. Es gibt ja eine eigene Gruppe, die nennt sich 16 plus 1. Das ist also China plus 16 europäische Staaten. 12 davon sind EU-Mitgliedstaaten, alle im Osten. Der einzige, der nicht ein neuer EU-Mitgliedstaat ist, Griechenland. Griechenland hat sich der Gruppe auch angeschlossen. Das ist sozusagen eine Ebene, wo diese Länder, die für jeder für sich alleine nicht in der Lage wäre, mit China ausreichend Geschäfte zu machen, zusammenarbeiten. Das ist eine politische Einflussebene, die in Brüssel für viel Irritation sorgt und die in der Tat für Irritation sorgen sollte.
Sie sagen, sorgen sollte. Aber inwiefern sind diese Irritationen, ich würde Ängste sagen, berechtigt? Als Grund, sich gegen China zu Wehr zu setzen, wird angegeben, China ist eine Autokratie, es fehlen Menschenrechte, Umweltschutz, Arbeitsschutz. Aber ist das glaubwürdig oder nicht doch nur vorgeschoben?
Also es gibt diese Ängste, aber ich muss Ihnen dazu sagen, die hindern niemanden daran, in Geschäftsbeziehungen zu treten. Das ist das Hauptproblem. Also die Frage, ob China eine ideologische oder systemische, also eine große globale politische Herausforderung ist, wird auch in diesen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, ich nehme mal nur die beiden, frühestens seit Ende 2018 diskutiert. Bis dahin haben diese Länder China wahrgenommen, hauptsächlich als einen ökonomischen Platz, als einen Platz, wo man auch selber investieren kann, als einen Platz, wohin man gut verkaufen kann. Ich möchte nur eine Zahl nennen, das Volkswagen-Unternehmen macht ungefähr 50% seines Umsatzes in China. Das heißt, Sie können sich ausrechnen, was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, wenn allein Volkswagen 50% in China absetzt. Also da sind enge Verbindungen und ich würde auch sagen, diese Länder haben bisher eigentlich nicht so richtig große Probleme mit China gehabt. Man hat das quasi segregiert. Auf der einen Seite, gut, man hat über Wirtschaft geredet und nebenher hat man über Menschenrechte geredet und über die Frage, ob China eine politische Herausforderung ist, hat man eigentlich nicht nachgedacht. Aber China hat sich auf den Weg gemacht, auch ideologisch den Westen zu attackieren. Und das ist neu seit einiger Zeit und das wird langsam begriffen. Ob das tatsächlich zu Konsequenzen führt, kann man jetzt nicht sagen.
Konsequenzen, Stichwort, Herr Winter. Warum geht die EU nicht geschlossener und massiver dann gegen die Chinesen vor?
Naja, das Problem ist, es gibt im Moment keine wirkliche gemeinsame europäische China-Politik, weil die Positionen so unterschiedlich sind, weil unterschiedliche Erwartungen sind. Viele der osteuropäischen Länder hoffen, mit dem Seidenstraßenprojekt einen großen Investitionsschub zu bekommen, der nicht an politische Bedingungen geknüpft ist. Sie dürfen ja nicht vergessen, die Europäische Union ist ja ein edler Verein. Da gibt es Geld ja nur gegen Rechtsstaatsprinzipien, gegen Einhaltung von Minderheitenrechten, von Menschenrechten und so weiter. China hat da kein Problem mit, wie jedes autokratische oder diktatorische System. Da kommt Geld, da wird gebaut, das geht schnell, da braucht man keine langen bürokratischen Wege zu gehen, um das Geld zu bekommen.
Ja, wir hören aber immer wieder und auch in unseren Beiträgen, gerade zum Beispiel in Serbien, dass die Chinesen kommen, Summen halt zur Verfügung stellen, aber nicht so wirklich transparent und man nicht sicher ist, was das mit der Rückzahlung bedeutet, die Schulden, die da angehäuft werden. Inwieweit begibt sich so ein Land wie Serbien oder andere Staaten in die Abhängigkeit von Chinesen und was machen die dann damit mittellangfristig?
Es gibt ein ganz klares chinesisches Prinzip. China vergibt im Gegensatz zur Europäischen Union keine Entwicklungshilfe, weil China sagt, wir sind selber noch ein Entwicklungsland, was ein bisschen lächerlich ist, aber das behaupten sie. Sondern sie vergeben Kredite. Sie sagen, okay, ihr baut eine Brücke oder ihr braucht eine Eisenbahnlinie, wir bauen euch die, die kostet so und so viel. Wir strecken das Geld vor, aber wir selber bauen die auch mit chinesischen Unternehmen. Die Schulden aber, der Kredit bleibt bei dem Land. Das ist eine Schuldenfalle, in die schon etliche Länder geraten sind. Das Problem ist immer, was sind denn die Alternativen? Gibt es sozusagen auf dem Markt andere Anbieter für diese Länder? Und da muss man sagen, dass die Europäische Union doch in vielem, vor allem wenn man nach Zentralasien guckt, doch versagt, zu zögerlich ist, zu wenig Geld in die Hand nimmt.
Könnte es sein, dass durch diesen Druck, den China aufbaut, durch diese Investitionen in die verschiedenen und Expansionen nach Europa hin, dass das ein Impuls sein könnte, dass die Europäer, die EU sagt, okay, jetzt aber geschlossen und entschlossen?
In einer idealen Welt wäre das so, aber wir sind schon längst aus dieser idealen Welt raus, weil zu viele europäische Staaten schon dermaßen mit China finanziell, aber auch durch politische Verträge verknüpft sind, dass sie faktisch so eine Position nicht mehr einnehmen können. Wir reden jetzt von den 28 Ländern. Das ist halt so ein Problem, vor dem wir stehen und das sich nicht mehr rückgängig machen lässt, weil man zu lange im Grunde nicht hingeschaut hat.
Also keine Hoffnung?
Es gibt natürlich Ansätze auf sozusagen halb multilateraler Ebene in Europa, dass Deutschland, Frankreich und die Großen sich zusammentun und sagen, okay, wir setzen was dagegen, was die Chinesen machen, aber da sind erst schwache Anfänge da mit Investitionskontrollen und so weiter. Und man wird sehen, ob diese Diskussion so eine Dynamik bekommen kann, dass tatsächlich dem, was entgegengesetzt wird, was Trump macht im Moment, ist der falsche Weg, weil man wird mit den chinesischen Herausforderungen vermutlich nur multilateral fertig. Das heißt, durch eine große Einigung unter den Ländern, die, sagen wir mal, die Weltregeln etwas anders sehen als die Diktatur in Peking.
Soweit der Journalist und Buchautor Martin Winter in Wien. Mehr über die Frage, ob Europa in der Lage und willens ist, die chinesische Herausforderung anzunehmen, können Sie in seinem Buch nachlesen. Es erscheint im September im Verlag Edition Süddeutsche Zeitung. Danke für das Gespräch, Herr Winter.
Bitteschön.
Das war der erste Teil unserer Weltzeit über die Beziehungen zwischen Europa und China. Morgen wird mein Kollege André Zanto sich der chinesischen Seite ganz besonders zuwenden und unter anderem fragen, ob China nicht schon immer die Strategie verfolgte, über den Handel Einfluss zu bekommen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.